So, es ist mal interessant, wenn die Lieder da gesungen werden und wenn der Worship-Teil so ist und die Lieder, die ausgewählt sind, man sagt, wow, einiges passt wie die Faust aufs Auge, anderes denkt man, ups, vielleicht habe ich noch 3 Minuten Zeit, meine Predigt umzuschreiben. Vielleicht sollte ich doch so machen. Im ehemaligen Wohnhaus meiner Oma, und das ist der Einstieg, gab es noch so schwere Eisentüren aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die waren meistens verschlossen. Und als kleiner Junge fand ich das unwahrscheinlich interessant, verschlossene schwere Türen. Und ich dachte so bei mir, ach so rum. Ja, wenn man hinten sitzt, man weiß immer nicht, was man vorne macht. Gut, danke. Und eigentlich habe ich immer so gedacht, diese schweren Türen, dahinter muss es ein Geheimnis geben. Und das Geheimnis, ja, da könnte auch ein Schatz dahinter sein. Und man hat dann versucht, die Türen aufzukriegen, hat man natürlich nicht geschafft, waren dann verschlossen. Und wenn dann der Hausmeister reinging und die Türen aufmachte, war das eine Riesenspannung. Was ist dahinter? Und meistens war es nur die schnödenden Hausanschlüsse des Hauses. Also es war eigentlich langweilig. Gut, man hat verrostete Rohre gesehen, wie das in den alten Bauten war. Und man hat so gedacht, ja, das ist ja gar nicht so wichtig. Aber wem geht das nicht so? Was sich hinter dicken Mauern verbirgt, was sich hinter dicken Türen verbirgt. Oder wenn einer sagt, du, ich verrate dir ein Geheimnis. Du wirst automatisch neugierig und sagst, ja, ich will dieses Geheimnis wissen. Und manchmal ist es so, da sagst du, oh, das Geheimnis, was ist es eigentlich? Und dann, wow, es ist wirklich ein Geheimnis. Das ist schön, dass ich das weiß. Dann gibt es Geheimnisse, wo du denkst, boah, warum ist das ein Geheimnis? Warum ist das so geheim gewesen? Warum habe ich das nicht schon früher irgendwie so mal erfahren? Und was ich heute machen möchte, ich möchte heute über ein Geheimnis zu euch predigen. Und es wird der erste Teil sein. Im November kommt der zweite Teil. Ich erkläre euch auch gleich, warum das so ist. Aber gut, ich meine, es ist ein Training fürs Langzeitgedächtnis, so ein bisschen. Nicht zu überlegen, was ich heute gehört habe, weiß ich das noch in 4 Monaten. Und Geduld, na, sicherlich. Im Bibelkreis lesen wir seit geraumer Zeit verschiedene Bücher. Und wir haben uns irgendwann mal im 2020 haben uns mal auf einen Autor verständigt. Thomas Harry, das ist ein Schweizer Theologe und Pastor, und wir haben dann als erstes ein Buch gelesen, voll Vertrauen, erfahren, wie Gott dich trägt. Und wir waren fasziniert von dem Buch, wir waren auch fasziniert, weil wir sehr viel Neues für unser Leben erfahren haben. Wie können wir umgehen? Wie können wir erfahren, dass Gott uns trägt? Und wir haben gedacht, als wir das Buch ausgelesen haben, wir bleiben bei dem Autor und nehmen das nächste Buch. Wir hatten dann 2 Bücher hier zur Auswahl und das ist auch der Titel der Predigt und dieses Buch heißt Das Geheimnis deiner Stärke. Zumindest haben wir jetzt erstmal den Bogen zum Geheimnis geschaffen. Das Geheimnis deiner Stärke und wir wollen wissen, warum wir stark werden. Wir wollen wissen, wie wir stark werden und wir wollen auch wissen, wie wir stark bleiben. Und die Herausforderungen im Leben werden nicht weniger. Das weiß jeder, der schon ein bisschen länger lebt, weiß, bei jedem Jahr kommen neue Sachen hinzu und die Geheimnisse stellen sich aufs Neue. Und es ist interessant, viele Verletzungen, viele Dinge aus der Kindheit kommen gerade manchmal bei unseren. Also ich beobachte das bei meinen Eltern zum Beispiel, kommt dort wieder hervor, nach 60, 70 Jahren, und du denkst dir, Wir haben nie darüber gesprochen, plötzlich ist das präsent. Und auch uns wird das so gehen. Ich komme aber darauf nochmal zurück. Meine Grundthese für diese Predigt ist, jeder, der hier im Raum sitzt, ist stark. Jeder, der hier im Raum und an dem Bildschirm sitzt und der zuhört und den Gottesdienst folgt, ist stark. Wenn wir Glück haben und ich zum Ende der Predigt komme, dann komme ich auf diesen Satz wieder zurück. Ja? Jeder, der in dem Raum sitzt, ist stark. Wir werden noch sehen, warum. Schauen wir mal an in Psalm 139, Verse 13 bis 15. Die Stelle kennt wahrscheinlich jeder, oder ich denke, die meisten werden es schon mal gelesen haben. Hier steht, denn du hast mal, David schreibt hier, denn du hast meine Nieren bereitet. Du hast mich gebildet im Mutterleibe und danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Der erste Punkt, und dazu gehört die Stelle, heißt, verstehe, wie Gott dich gemacht hat. Habe ich vergessen vorhin zu sagen. So, also der erste Punkt und die Stelle, die dazu jetzt gehört, verstehe, wie Gott dich gemacht hat. David dankt dafür, wie Gott ihn gemacht hat. Und er sagt, du hast mich wunderbar gemacht. Und im Vers 14 lesen wir einen Satz, den wir fast so ein klein wenig überlesen. Das erkennt meine Seele. Schon mal stutzig darüber geworden. Ich bisher nicht, wenn ich es gelesen habe. David sagt nicht, aus meinen Überlegungen erkenne ich, dass du mich wunderbar gemacht hast. David sagt nicht, oder wenn ich mich anschaue, sehe ich, dass du mich wunderbar gemacht hast. Sondern er sagt, nein, meine Seele erkennt das. Und es stellt sich eine einfache Frage, warum erkennt die Seele denn das? Warum ist das so? Schlagen wir auf zum Psalm 66, 16, da, oder schlagen wir besser nicht auf, weil ich nehme hier mal die Elberfelder Übersetzung, weil das hier am nächsten kommt. Kommt her zu mir, alle, die ihr Gott fürchtet, dass ich es hehle, was ich an meiner Seele getan habe. In Baluta würdest du finden, was er an mir getan hat. In analog an meiner Seele getan hat. Und wir müssen, um das zu verstehen, ein wenig uns überlegen, was ist im biblischen Sinne die Seele. Die Hebräer verwenden für den inneren Menschen zwei Begriffe. Das Herz, Leib, oder die Seele, Nefesh. Und genau dieses Wort wurde im Psalm 66 verwendet. Wir verstehen, dass Gott uns eine Einheit geschaffen hat, den äußeren und den inneren Menschen. Und wenn wir verstehen, dass Gott uns geschaffen hat, verstehen wir auch, dass er uns so perfekt ausgerüstet hat. Wenn du so, wie du aus Mutterschoß herauskommst, bist du absolut perfekt vollkommen, sowohl in deiner äußeren als auch in deiner inneren Gestalt. Es gibt da keine Dissonanz. Die Seele, die wir sehr oft oder öfters nicht so tief betrachten, bringt unsere Emotionen hervor. Ja, deine emotionale Regung, das ist von Seele begründet. Und das, was wir empfinden im Innersten, wird durch dann die Seele hervorgebracht. Und Gefühle formen auch unsere Seele im Leben. Und mehr noch, durch diese können wir eigentlich erst wahrnehmen, dass wir eine Seele haben. Wenn du dich gefühlslos fühlst, dann ist deine Seele auch irgendwo erstarrt. Muss man so Situationen mal so drüber nachdenken, wo du sagst, wow, das hat sich völlig leer für mich angefühlt. Dann hast du oft keine Emotionen über eine Sache oder noch keine Emotionen. Nun kannst du vielleicht denken, ja, weißt du, Ulf, das, was du da oben sagst, ist das Alte Testament. Und im Neuen Testament geht es um Vollkommenheit. Ich sag mal Kolosser 1. Da wirst du sehen, es geht um Vollkommenheit. Und ich habe mir gedacht, genau das mache ich. Geht mal zu Kolosser 1, 28. Hier steht, den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Hier steht vollkommen machen. Und du denkst, nee, wir können gar nicht vollkommen sein, wir sollen erst vollkommen werden nach der Taufe. Aber wenn du, und tatsächlich ist es so, dass Paulus das griechische Wort Teleios verwendet. Und das heißt tatsächlich vollkommen sein. Nun müssen wir aber bedenken, dass Paulus kein Grieche war. Und er war Jude. Hebräer, er war Jude. Und das Menschenbild zwischen Griechen und Juden war völlig anders. Und in der Sprachübertragung wird wahrscheinlich Paulus eher an das griechische Wort Tamim gedacht haben. Das Wort Tamim bedeutet eher ganz ungeteilt. Und damit schließt sich auch wieder der Kreis, was Paulus hier eigentlich meint. Und dann kommt auch dahin, wo wir sagen, ja, was ist denn eigentlich passiert? Wir fragen uns, na gut, wenn wir alle so vollkommen sind, warum haben wir das eigentlich verloren? Und Paulus sagt hier ganz oder ungeteilt. Und jeder weiß, es gibt Brüche in unserem Leben. Jeder kennt es. Bruch zwischen Mensch und Gott. Zerrissenheit im inneren Menschen, die durch Gottes heilendes Verbindungswirken aufgehoben wird. Bruch zwischen Tun und Sein. Bruch zwischen Leib und Sinn. Kennt solche Situationen. Ich meine, wer jetzt sagt, bei mir ist das nicht so, der kann gerne herkommen und sagen, wie er es macht. Also, dann wäre ich schon interessiert dran, das zu wissen. Und wir müssen über ein weiteres Thema sprechen. Das ist der zweite Punkt. Verstehe deine Wunden. Vielleicht denkst du gerade darüber nach und fragst dich, ja, wenn Gott mich als eine Einheit des äußeren und inneren Menschen geschaffen hat. Ja gut und schön, aber warum habe ich denn diese Vollkommenheit verloren? Die Vollkommenheit ist verloren gegangen. Und ich habe eine schlechte und eine gute und zwei gute Nachrichten für dich. Die schlechte Nachricht ist, du hast die Einheit zwischen inneren und äußeren Menschen, wie ich beschrieben habe, verloren. Das ist so. Die gute Nachricht ist, die zwei guten Nachrichten sind, du lebst und die nächste. Und es gibt Heilung. Jeder Mensch hat seine Verwundung oder sagen wir ein paar Beulen auf der Seele. Ich will das mal auch so als Beule bezeichnen, weil vielleicht ist das ein bisschen deutlicher. Und auch, weil sich Verbundungen so ein bisschen materialisch anhören, so massiv anhören. Und wir müssen, weil und es kann, man kann unterscheiden, es gibt zwei Sachen, die auf unsere Seele einwirken. Das eine, das sind die Geschenke, wie wir das wie Geschenke erhalten. Wie zum Beispiel, an die wir uns auch gern zurückerinnern. Vielleicht ein erster Schultag, das erste Mal allein wegfahren, dein Studium beenden, das erste eigene Auto, das erste Enkelkind oder auch natürlich der Moment in der Taufe. Das sind Sachen, an die du dich gerne erinnerst. Das sind positive Erfahrungen, die auch deine Seele, deine Emotionen ausmachen. Und dann gibt es Irritationen, will ich sie mal nennen, die oftmals dich lange beschäftigen. Zurückweisungen in der Kindheit, Schule, Ausbildung. Schon ein kleines Kind, der was ins Bett gelegt wird, abgelegt wird, empfindet eine Zurückweisung. Jede Beule, jede Wunde bleibt nicht im Gedächtnis. Aber es sind Sachen, die passieren und man lernt, und der Mensch lernt damit umzugehen, mit Zurückweisungen, Stärken und Qualitäten. Viele dieser Beulen sind vergessen. Und das ist auch gut so. Aber andere sitzen sehr, sehr tief. Ja, und wenn du so deinen Lebenslauf anguckst, denkst du, ups, da war was, hier war was. Und das beeinflusst dein Leben bis heute. Und die können bis zum letzten Tag dann des Lebens wehtun. Und über diese Wunden oder Beulen definieren wir uns nicht selten, wie wir uns selbst, oder definieren nicht selten, wie wir uns selber sehen oder wie wir andere sehen. Und im tiefsten unserer Seele, wie wir im tiefsten unserer Seele Gott gegenüber denken oder auch empfinden, das sind tief sitzende Sachen. Meine Kindheit hatte ich als Junge mit körperlichen Einschränkungen nicht mal leicht. Ich war der langsamste im Sport. Wenn wir Fußball gespielt haben, kam schon mal die Ansage, warum stehst du wie so ein Klotz auf dem Spielfeld rum? Ja. Ich wurde gehänselt wegen meiner Sprachverlangsamung, wurde nachgeäfft. Wenn ich mit mehreren Freunden meiner Schüler nach Hause ging und mit ihnen sprechen wollte, dann waren die anderen schneller und ich konnte mich einfach nicht beteiligen, weil ich zu langsam war oder weil es zu mühsam war, mir zuzuhören. Und das sind Gefühle, die bis heute da sind, die prägen. Ich habe allerdings auch eine Strategie entwickelt, wie ich mich davor schützen kann. Und dazu kam mir zur Hilfe, dass ich in der Schule eigentlich immer einer der besten Schüler gewesen bin, leistungsmäßig. Und das hat zwei Seiten. Auf der einen Seite war es der Selbstschutz, auf der anderen Seite, und es war sehr massiv, hat es bis heute, wirkt es auch teilweise nach, dass ich gegenüber anderen, die nicht so stark sind oder die nicht so leistungsfähig sind, die das nicht schaffen, geringschätzig hinabschaue und denke, oder wenn ich zum Beispiel den Schülern versucht habe, Mitschülern zu helfen, das war für sie nicht immer ganz leicht, weil die Hilfe war von so einem Podest, ich bin da und du bist da. Und das hat sich, und auch damit habe ich heute noch zu kämpfen. Wie geht es dir mit solchen Erlebnissen? Welche Erlebnisse hast du zum Beispiel? Und weißt du, warum du reagierst? Wie du reagierst? Klar, Oftmals reagieren wir mit Sünde und gerade unter Druck, weil wir wissen, dass wir nicht sündigen sollten. Vielleicht betest du in den Situationen über deine Situation oder bezüglich auf deinen Fehler, aber du fühlst dich noch ausgelauchter als vorher. Und weil du die Ursache nicht sehen kannst, weil du die Ursache nicht anpacken kannst, weil du die Symptome nur anschauen kannst. Deine Wunden bringen dein Leben. Und es gibt drei Wege, die Verwundete einschlagen. Der Verwundete, der verwundet. Ich zeige mit Macht, wie stark ich bin, wie ich über andere stehe. Ich beschreibe es bei mir in der Schulzeit. Und auch in der Gemeindezeit gab es solche Beispiele. Vor vielen Jahren kam ein Bruder mal auf mich zu, dass ich am 31.12. im Gemeindebüro von der Silvesterparty was kopieren soll. Ich hätte dazu da hinfahren müssen, das aufschließen müssen und wäre eigentlich kein Aufwand gewesen. Meine Reaktion war, weiß ich noch, so wie heute, nein, mache ich nicht. Was war mein Herz dahinter? Ich habe die Macht, dir heimzuzahlen, dass du dich nicht recht gekümmert hast. Das kommt aus dieser Verwundung heraus. Aus dem, was ich oft gespürt habe. Also Macht. Wenn ihr wollt, man richte 11, die Geschichte von Jephtha mal nachlesen. Das ist ganz markantes Beispiel, was passieren kann, wenn man aus der Macht, wie jemand selber verwundet, weil er verwundet wurde. Ein anderer Aspekt ist der verwundete Vermeider. Kennen wir alle. Wir machen einen großen Bogen vor jedem Konflikt. Wir sind uns freundlich und sagen so, sind überaus liebevoll. Und in Wirklichkeit sind die Gedanken, oh nee, eigentlich, aber ich will den Konflikt jetzt nicht. Und irgendwann kommt zum Knall. Und auch das ist eine Gefahr in Beziehungen uns untereinander entfremden. Schaut mal, in der Beziehung mit Kindern ist nur ein Konfliktpotenzial, wenn du deinen Kindern, wenn du aber vor den Konflikten davor rennst, was wird passieren? Oder auch in der Ehe. Sehr oft entfallen sich Menschen oder verlieren sich Menschen in ihren Beziehungen und kapseln sich immer mehr ab, weil sie keine Konflikte haben wollen. Und dann gibt es die dritte Gruppe, und da kommen wir weiter, der verwundete Heiler. Und da schlagt man auf zum 2. Korinther 1, Vers 4. Hier schreibt Paulus, der uns tröstet in unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Paulus ist ein Beispiel für einen verwundeten Heiler. Paulus erlebt alles, macht alles durch. Er wird zurückgewiesen, abgelehnt, angeschwärzt, verfolgt. Und das durch alle Menschen. Und nicht mal nur durch Menschen, die nicht gläubig sind, sondern auch in seiner eigenen Gemeinde, auch von Menschen, die an Gott glauben. Jetzt kommen wir zum dritten, letzten Punkt. Verstehe es, dich berühren zu lassen. Verwundeter Heiler hört sich so an, wunderbar, das will ich. Das erscheint mir als logisch und günstig. Aber ich warne dich, Die Geschichte hat einen Haken. Denn du musst eine Entscheidung treffen. Und wenn du für irgendwas eine Entscheidung treffen musst, weiß jeder von uns, das bedeutet Arbeit. Das bedeutet irgendwas verändern. Und deswegen ist es, schauen wir uns mal an, wie können wir uns verändern. Ein grundsätzlicher Punkt ist, lass dich berühren. Erst durch die Aufklärung, nebenbei gesagt, durch den aufkommenden Humanismus, wurde es üblich, dass die Christen ihr Glaubensleben allein lebten. Im Mittelalter war es durchaus üblich, dass es geistliche Begleiter gab. Ähnlich wie Jüngerschaftserziehung in der Gemeinde, die auch teilweise eingeschlafen waren, teilweise wieder da waren. Also ein Punkt, um Heilung zu erfahren, ist, du brauchst einen Begleiter. Du brauchst jemanden, der dir hilft, mit deinen Wunden, mit deinen Schwierigkeiten umzugehen. Nur dieses Prinzip, also und nur so kannst du Sachen aufarbeiten. Du kannst deinen Glaubensweg nicht alleine führen. Ja, so oft, ja, naja, ich lese mal ein Buch oder mache mal dies und jenes. Das funktioniert nicht. Ja, und ich sehe das Bedürfnis bei mir durchaus auch, weil ich sagen muss, eine regelmäßige Jüngerschaftsbeziehung habe ich im Moment nicht. Und ich weiß, das ist wichtig, weil ich mehr und mehr sehe, wo ich in einen oder anderen Punkten hintrifte. Und ein guter Begleiter kann dir helfen, stark zu werden als Christ und als Mensch. Aber auch hier, früher war auch eine Gemeindegeschichte, die gab so, ja, mein Jüngerschaftsvater hat das und das gesagt. Und das geht ja überhaupt nicht. Oder der hat mir gar nicht geholfen. Nee, das ist nicht ganz so. Sicherlich kann man nicht mit ihm über alles reden. Aber du musst bereit sein, Rat zu suchen. Gehst du hin, nur zu bekennen und zu erzählen, okay, das sind alles meine Schwierigkeiten. Und dann sagst du, kannst du mir Rat geben? Und das tut weh. Wir müssen uns da auch mal schneiden lassen. Ich habe neulich mal einen Satz gelesen, den ich sehr, sehr gut fand. Es gibt keine großartigen Therapeuten, aber großartige Ratsuchende. Und das ist überall so. Du kannst den besten Trainer haben, du kannst die besten Therapeuten um dich herum haben, du kannst den besten Begleiter haben, der alles für dich auch rausreißen will. Aber wenn du nicht willst und wenn du zurückhältst, bringt das nichts. Auch wenn es dir schwer fällt und dich deine Trägheit zurückhält, suche Rat, suche Hilfe, suche Heilung. Nun, das ist alles ziemlich verkürzt dargestellt, weil das, was ich jetzt hier gesagt habe, ist so etwa 80 Seiten von dem, was hier im Buch steht. Es gibt noch ganz viele Facetten auf die eine oder andere Sache, kann ich heute in der Kürze der Zeit nicht zurückkommen. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, nun habe ich meine Wunden erkannt, aber was mache ich denn mit ihnen? Schlag mal auf zu Jesaja 53, Verse 2 bis 3. Hier steht, er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Die Juden tatsächlich verstehen diese Stelle bis heute nicht als Hinweis auf den Messias, weil sie sich nicht vorstellen können, dass der Messias so daherkommt. Wir als Christen sehen das anders. Wir verstehen das anders. Aber Jesu Verwundung, wie sie hier beschrieben ist, in der Prophezeiung, ist die gleiche Ursache wie deine Verwundung, die du erlebst. Zurückweisung. Der Kern der Lebenswunden derjenigen sind Zurückweisung, Ablehnung. Und sie führten bei Jesus zur körperlichen Verwundung und zum Kreuz. Also die Wunden, die wir an Jesu Leib sehen, sind das Ergebnis der vorherigen Verwundungen, der seelischen Verwundungen, das in dem Kontext noch mal ein bisschen dargestellt. Lesen wir in Verse 4 und 5. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Auf das wir Frieden hätten, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind geheilt. Er hat diese Wunden, die wir bekommen, unsere Lebenswunden, mit aufgenommen. Jesus ist gestorben für deine Wunden, deine Krankheit. Und er hört auch bis heute nicht auf, deine Beulen, deine Verwundungen ans Kreuz mitzunehmen. Immer und immer und zu jedem Tag. Nicht nur zum Abendmahl. Gedenke an das Kreuz, sondern wann immer du Zuflucht brauchst, er trägt deine Schmerzen. In der gleichen Art und Weise, Tag für Tag. Und wenn du das nicht glaubst, dann schau mal in Johannes 20, 25 nach, was Jesus dem ungläubigen Thomas sagt. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach, oder der ungläubige Thomas sprach, er aber sprach, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe, lege meine Hände in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich nicht glauben. Du bist eingeladen, gedanklich deine Schmerzen innezuhalten, deinen Schmerz in die Wunden reinzulegen. Ich fand in dem Buch ein sehr gutes geistliches Training. Er beschrieb, setz dich hin, stell dir vor, du nimmst deine Wunde, deine Beule, legst sie in Jesu verletzte Hand, die Wunde verschwindet in seine Wunde. Das ist das, was wir am Kreuz sehen. Das ist das, was bis heute passiert. Und vorhin habe ich gesagt, dass jedem Raum und einem Bildschirm, dass ich sie für stark halte. Ganz einfach. Weil aus dem Glauben heraus zu leben, die Wunden abzugeben, nicht auf sich selbst zu schauen und bei Gott Hilfe zu suchen, das ist stark. Die Welt hält es oft für schwach. Sie sagt, ja, du brauchst ja Gott, damit du zurechtkommst. Nein, umgekehrt. Es ist stark, jemanden zu vertrauen, den ich nicht sehe, bei dem ich nur weiß, dass er da ist, dass er das machen wird. Und die Schwäche besteht darin, nur darauf zu schauen, was ich selber kann. Und nur auf mich selber zu schauen und so zu leben. An der Stelle möchte ich für Brot und Wein beten. Vater Gott, ich danke dir so sehr für die Zeit, die wir jetzt hatten. Ich danke dir für dein Opfer. Ich danke dir für deine Wunden. Ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist. Denn so wie wir lesen in der Schrift, hättest du dich auch anders entscheiden können. Aber du hast es gemacht, um unsere Wunden zu heilen, um uns zu heilen, Vater, dass wir Vertrauen und Zuversicht im Leben finden können. Vater, danke, Vater, dass du niemals aufhörst, uns immer wieder daran zu erinnern, dass dein Leib, dass du dein Leib für uns gegeben hast. Vater, hilf uns, Frieden zu suchen bei dir. Hilf uns, Frieden zu suchen am Kreuz. Hilf uns, Frieden zu finden, Vater, wenn wir nicht weiter wissen, Vater, oder wenn wir uns überwältigt fühlen. Lass uns immer sehen, du bist der Herr, du bist der, der uns tröstet, der alle Leiden, alle Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, weiß, wie er uns, der auch weiß, wie, Moment, Wahnsinn, der auch weiß, uns zu helfen, der auch weiß, uns Zuversicht und Hoffnung zu geben. Ich danke dir und bete im Namen Jesu. Amen.